Danke, dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal, von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt.
Halleluja. Ey, liebe Church, es ist total schön, heute zu euch sprechen zu dürfen. Und ich glaube, wir können an dieser Stelle auch Aachen direkt mit begrüßen, wo wir parallel gerade den First Wednesday feiern. Deswegen mal einen fetten Applaus für Aachen. Mein Name ist Thomas. Der Name ist jetzt heute schon ein paar Mal gefallen. Also ihr wisst zumindest, wie ich heiße. Ich darf Teil dieser Kirche sein. David hat schon gesagt, ich bin im Bereich vom College aktiv. Ich weiß nicht, was ihr noch so über mich wissen solltet, außer dass ich verheiratet bin. Das war eben von den Zwillingen gesehen, rechts die Rahel. Wir dürfen diesen Monat unser 6-jähriges Jubiläum feiern. Okay? Wir durften jung heiraten, ich bin 27. Und ich möchte vor allem Dom und Sarah einfach dafür danken, dass sie ins Sabbatical gegangen sind und dass ich dadurch heute reden darf. Nee, Spaß. Aber ich bin einfach denen super dankbar für das Investment, was sie einfach hier in diese Kirche mit einsetzen. Und ich bin mega, mega gespannt, was sie nach ihrem Sabbatical erzählen werden. Was ihr vielleicht noch so über mich wissen solltet, ist, dass ich aus einer recht großen Familie stamme. Also groß für, ich sag mal, unsere Verhältnisse hier. Also ich habe 6 Geschwister, Rahl hat 6 Geschwister, okay, also Gott hat schon früh die Wege gut gelegt. Und wenn ich so auf der Arbeit mal unsere Familienfotos gezeigt habe, dann hat der David immer gesagt, Alter, das sieht immer aus wie eine Gemeindegründung, die ihr da gleich starten wollt. Und das Coole an so Familien ist, vor allem wenn man in eine neue Familie sich reinheiratet, dass man neue Gewohnheiten kennenlernt. Okay, also ich durfte lernen, und das war erst diese Woche, dass für jedes Handtuch in einer unterschiedlichen Größe es die Falttechnik gibt, um alle Handtücher ordentlich in den Schrank zu bekommen. Okay, nach 6 Jahren klappt es immer noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich es irgendwann mal lernen will oder einfach da widerstrebe. Aber noch das andere Schöne war, zu erleben, dass auch der Humor komplett unterschiedlich sein kann. Okay, als ich die Familie kennengelernt habe, ich habe tollpatschige Tendenzen, okay, war es immer wieder so, wenn irgendwas passiert ist, ach Thomas, du bist doch so jung, du musst doch so viel lernen. Oder der Schwiegervater, so beim Essen, der ist eher so der Genießer, sagte irgendwann mal total ernst, sag mal, Thomas, hast du eigentlich mein Buch gelesen? Und er hat ein paar geschrieben. Ich so, ja, welches? Ja, das, die 10 demütigsten Menschen und wie sie von mir lernten. So, und ich habe ungelogen, ich habe ein paar Minuten gebraucht, um einfach zu checken, dass er mich gerade auf den Arm nimmt. Aber genau über diese Demut, also nicht seine Demut, sondern über die Demut, wo der eigentlich ein Buch schreiben könnte auf jeden Fall, möchte ich mit euch heute sprechen. Weil wir sind jetzt schon seit ein paar Wochen so in der Predigtserie Stand Firm unterwegs und wir durften erleben und lernen, was es bedeutet, so wenn das Leben nicht einfach ist und schwierig ist, einen standfesten Glauben anzulegen, darin zu wachsen, um einfach ja, in dieser Welt nicht nur zu überleben, okay, sondern auch erfolgreich sein zu können und Gottes Reich zu bauen. Und ich dachte mir, was ist denn Schöneres, als zu einem Abschluss das letzte Kapitel mir mal anzuschauen vom 1. Petrusbrief. Und da steigen wir direkt gemeinsam ein und ich lese vor aus 1. Petrus, Kapitel 5, Verse 5 bis 9. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit, indem er all eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Seid nüchtern, wacht! Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Und ich finde das so stark und glaube, dass Petrus heute zu uns genau da reinsprechen möchte. Weil er schreibt das an eine Menschengruppe, die gerade Verfolgung erleidet. Und ich weiß, wir erleiden das hier nicht. Und ich glaube, deswegen umso mehr können wir von dieser Demut lernen, die Petrus hier anspricht. Eine Demut, die uns helfen kann im Umgang miteinander, in unserem Dienst. Ich glaube aber auch, dass er hier von einer Demut spricht, die uns wieder näher an Gottes Herz führen kann und auch auf Ebenen, auf die wir vielleicht bisher noch nicht waren. Und ich glaube, dass auch Demut unseren Glauben so stärken kann, dass unabhängig, was das Leben für Herausforderungen bringt oder der Feind vorhat, wir dem Ganzen widerstehen können und nicht nur standhaft bleiben, sondern Gottes wirklich wundervolle Gnade erleben dürfen, die unseren Glauben stärkt. Und deswegen, wir haben schon viel über Stand Firm gehört, viel gelernt. Und deswegen habe ich mir gedacht, so zum Abschluss der Predigtserie nenne ich den Titel Stand Firm, wir halten Stand. Okay? Und das ist eine Überzeugung. Deswegen sag mal gemeinsam, wir halten Stand. Okay? Halten Stand. Amen. Und ich würde noch kurz gerne beten. Vater, ich danke dir für den heutigen Abend. Ich danke dir dafür, dass du, so wie Petrus es schreibt, uns hier berufen hast, Jesus, berufen hast für deine Herrlichkeit. Ich danke dir dafür, dass du diesen heutigen Abend geschaffen hast, Jesus, um uns zu begegnen, um uns vielleicht neue Dinge zu lernen, aber vor allem, um uns deine Liebe und deine Gnade zu zeigen, Jesus. Und ich möchte diesen Abend und all das, was hier noch weiterhin passiert, gesprochen, gesungen wird, Jesus, unter deine heilige Autorität legen, in dem Bewusstsein, dass du heute was bewirken willst. Amen. Amen. Bevor wir 2020 unser College starten durften, ich weiß nicht, ob jemand aus dem ersten Jahrgang da ist, wer die Hand hebt, ich habe es vorhin gesehen, Julia war da, Jeffe, du bist im zweiten, okay, dich erwähne ich nächstes Jahr. Aber bevor wir das starten durften, hatte ich die Möglichkeit, nach England für eine Woche zu fliegen, in die Life Church in Bradford. Die haben seit über 25 Jahren ein College, was der Hammer ist. Okay, und Dom hat mich hingeschickt mit dem Auftrag, geh, lerne und guck mal, wie du das hier umsetzen kannst. Und das Coole war in dieser Woche, dass sie auch eine Konferenz für junge Erwachsene hatten, wo über 1000 Leute erwartet wurden und das, obwohl Corona schon so langsam angefangen hat. Okay, die haben mich auch mit einem Witz begrüßt, sag mal, bist du positiv angekommen? Ich so, spaßeshalber, ja, auf jeden Fall, ich freue mich drauf. Eine Woche, nachdem ich wieder nach Deutschland kam, wurde England dicht gemacht. Also ich hoffe, ich hatte damit nichts zu tun. Aber ich durfte in dieser Zeit einen Mann kennenlernen, der Steffen Seiler heißt. Steffen Seiler, unglaublich begabter Leiter. Der hat hier in Deutschland eine große Jugend leiten dürfen, wo wirklich mehrere hundert Jugendliche Woche für Woche kamen. Und ich habe mich so an den dran gehangen, weil er konnte Deutsch. Mein Englisch ist überschaubar, also war das für mich so ein kleiner Fluchtgedanke. Aber Gott hat das genutzt und hat mir eine gute Zeit mit ihm geschenkt. Und wir waren dann so unterwegs und haben hier was aufgeräumt, da was aufgeräumt. Die bauen auch deren Räumlichkeiten jede Woche irgendwie anders auf. Und irgendwann sagte der so, Thomas, jetzt ab Toiletten putzen. Ich so, ja, okay, können wir machen. Ne? Wie gesagt, große Familie, ich weiß, wie benutzte Toiletten aussehen und ich weiß, was man dagegen tun kann. Aber ich hatte so trotzdem die Frage, so sag mal Steffen, du als Leiter, ne, wieso putzt du die Toiletten? Also du hast doch mit Abstand etwas Wichtigeres zu tun, etwas Dringenderes, keine Ahnung, musst die und die Bereiche dir anschauen. So, ne? Und der guckte mich nur an, lächelte und sagte, Thomas, der Tag, an dem ich mir zu schade bin, die Toiletten zu putzen, ist der Tag, an dem ich kündigen werde und aus dem Vollzeitministerium raustreten würde. Boah, und diese Aussage, ey, die hat mich so tief beeindruckt, weil das war nichts, was er irgendwie als Floskel gesagt hat, um irgendwie als Leiter gut dazustehen. Das war auch nichts, was so seine Leadpastoren dem gesagt haben. So, ne? Das war eine tiefe, tiefe, demütige Haltung, die er eingenommen hat und sich gesagt hat, ey, ich möchte anderen dienen. Und egal, was ich in meinem Leben schon gerissen habe, so, ne? Ich möchte mir nie zu schade zu sein, die Toiletten zu putzen. Und diese Haltung hat mich beeindruckt, diese Haltung von Demut. Und in Vers 5 ermutigt und Petrus, genau so eine Art von Demut anzuziehen. Er sagt, alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Meine Frage so an dich ist so, was ist dein Bild von Demut? Wenn du über Demut redest, wenn du Demut hörst, wenn du dir jetzt Demut vorstellst, was stellst du dir vor? Ist es eine Demut, wo du sagst, ey, ich tritt zurück und lass Hauptsache den anderen den Vortritt? Ist es Demut, wo ich sage, irgendwie, ich mache mich klein und erhebe den anderen? Ist Demut das, dass du dich irgendwie in eine Ecke kriechst und einfach das alles über dich ergehen lässt, was Menschen irgendwie mit dir antun? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir oft Trugschlüsse von Demut haben. Und den hatte ich auch. Aber Gott sei Dank gibt es Tools und Lexikas, ne, wo wir uns die Urbedeutung von solchen Worten anschauen können. Und ich habe die euch mitgebracht. Und wenn ihr mitschreibt, ist das so das Erste, was ihr euch aufschreiben könnt. Demut ist Diumoti. Diumoti. Ich weiß, das klingt wie ein italienischer Radsportler, aber das heißt tatsächlich Demut. Im Altdeutschen, so wie wir Demut heutzutage verstehen, setzt sich Demut aus zwei Worten zusammen. Einmal aus dienen und das zweite Mal aus Mut. Dienen und Mut bedeutet Demut. Und wenn wir uns den biblischen Kontext anschauen, dann erfahren wir, dass Demut eine Haltung ist, die wir anziehen, die wir anlegen in der absoluten Anerkennung, in der Abhängigkeit von Gott und Menschen. Und es geht sogar noch weiter in der Unterstellung unter deren Willen. Jetzt viel, ich habe euch das mal in einem Satz zusammengefasst. Und keine Sorge, ich werde den nicht abfragen, ne? Aber ich werde den Satz immer mehr wieder wiederholen und den Gedankengang, sodass am Ende der Predigt so die Definition von Demut hoffentlich in unseren Herzen angekommen ist. Demut ist eine positive Grundhaltung, die aus Dienen sowie Mut zusammengesetzt ist, in der absoluten Anerkennung der Abhängigkeit von Gott oder Menschen samt der Beugung unter deren Willen. Und wenn Petrus hier schreibt in Vers 5, umkleidet euch mit Demut, dann bedeutet das, nimmt bewusst diese Haltung von Demut an, die sagt, ey, ich diene auf Augenhöhe. Ich diene auf Augenhöhe, auch wenn die Arbeiten, keine Ahnung, nicht die sind, die ich gerne mache. Oder auch wenn es Arbeiten sind, so, die mir unangenehm sind, die ich vielleicht nicht so gut kann. Ey, ich nehme eine positive Grundhaltung an und mache es. So, ich leide nicht und ach, Demut, so die hohe Last und ach, ich muss die Toiletten putzen und so. Nee, ich nehme wie Steffen eine positive Grundhaltung an und ich gehe daran. Und das Zweite ist, ich nehme eine mutige Haltung an. Und ich weiß nicht, ob du Zweifel hast, ob du Ängste hast, ob du Sorgen hast, ob du, keine Ahnung, vielleicht in Teams nicht reingehst, weil du sagst, boah, ich kann es eh nicht, andere können es viel, viel besser. Ja, auch da möchte ich dir sagen, Demut bedeutet mutig sein. Mutig sein, die Gaben auszuleben, die Gott uns gegeben hat. Eine Person sagte mal, eine demütige Haltung macht sich nicht klein, sondern Gott groß. Eine demütige Haltung macht sich nicht klein, sondern Gott groß. Und da möchte ich so ein bisschen in diese vielleicht falsche Demut reinsprechen, die ich auch in meinem Leben oft schon gesehen habe, dass ich meine, mich klein zu machen, so die Gaben, die Gott mir gegeben hat, ja, ey, ich lass mal andere machen, sollen das mal andere machen, die können das eh viel besser. Aber auch genauso, wenn man was Gutes kann, sich das nicht einzugestehen. Ich glaube, Demut bedeutet auch selbstbewusst sagen zu können, ey, das kann ich gut. Ey, das habe ich gut gemacht, ohne direkt Angst zu haben, dass Menschen sich verurteilen oder stolz zu werden. Weil klar, Stolz ist eine Gefahr, auf die uns Petrus auch hinweist, wo wir Dinge vielleicht tun und uns selber den Erfolg unseres Handelns zusprechen. Ich glaube, das ist Stolz. Stolz ist zu sagen, Alter, ich habe das ganz alleine gewuppt. Demut heißt, Alter, das war richtig gut und ich bin super dankbar, dass ich das mit den Menschen machen durfte und Gott einfach das Ergebnis beeinflusst hat. So, Gott ist derjenige, der wirkt. Allein für heute Abend. Es ist nicht das Worship-Team, es bin nicht ich, es ist nicht auch nachher die Keyleader, die die Veränderung bewirken können, sondern es ist Gott. Aber es hat über 20 Menschen benötigt, um heute diese Räume zu schaffen, hier in Köln und in Aachen. Okay, wir sind abhängig von Menschen und von Gott, aber Gott bewirkt das Wunder. Und das Geniale ist einfach, so die Gefahr, wenn wir stolz werden, stellt sich Gott entgegen. Wenn wir eine demütige Haltung einnehmen, schenkt er Gnade. Und warum? Und das ist so der zweite Punkt, den ich euch mitgebracht habe, ist, wir sind abhängig. Wir sind abhängig. Und was Stolz macht, ist, es trennt uns von Gott und von den Menschen. Stolz trennt uns von Gott und von Menschen, weil der Moment, wenn ich den Erfolg mir selber zuspreche, wenn es positiv war, aber genauso, wenn es negativ war, wenn jetzt heute nicht so viel passiert, wenn ich das Ergebnis meiner eigenen Leistung mir zuspreche, trennt mich das von Gott und von den Menschen, weil er sagt, dass es allein an mir gelegen ist. Tut es aber nicht. Wir sind von Gott und von den Menschen abhängig. Und eine demütige Haltung bewusst anzuziehen, heißt, sich dieser Abhängigkeit bewusst zu sein. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, so, ob du Abhängigkeit magst. Ich meine, so in unserer Gesellschaft mit Konsumverhalten und so sind Abhängigkeiten eher negativ belastet. Aber Demut in der Bibel bedeutet eine positive Grundhaltung annehmen in der absoluten Anerkennung der Abhängigkeit. Und ich durfte erleben, das, was Jesus uns schreibt, so schwierig es manchmal auch ist, es anzunehmen, ist das was total Schönes. Weil wenn ich mir bewusst bin, dass ich von Menschen abhängig bin, schützt mich das vor diesem Schritt zu sagen, Alter, ey, es liegt nur an mir. So, es schützt mich vor Stolz. Und genauso auch diese bewusste Abhängigkeit zu Gott schafft wahre Wunder. Weil Gott sagt, ey, wenn du demütig bist, ich schenke dir meine Gnade. Und Gnade ist so die unverdiente Gunst Gottes. Das ist nichts, was wir uns irgendwie erarbeiten können durch unser Handeln. Es ist etwas, was Gott uns schenken möchte, wenn wir in die Abhängigkeit zu ihm treten. Es ist ein Wohlwollen, was Gott dir damit geben möchte. Er möchte dir sagen, ey, ich stelle mich zu dir an die Seite. Ich stelle mich nicht dir in den Weg, sondern ey, ich komme an deine Seite. Ich schenke dir Gunst, ich schenke dir Gnaden, ich schenke dir Gelingen. Der Erfolg hängt nicht von uns ab, weil das erhöht oder erniedrigt uns. Demut macht uns abhängig zu Gott und zu den Menschen. Und Gott bewirkt dadurch wahre Wunder und schenkt seine Gnade. In Vers 6 lesen wir, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit, indem ihr all eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Wenn wir uns Gott gegenüber demütigen, spricht er uns seine Gnade zu und er erhebt uns zur rechten. Also das heißt, selbst das, was Stolz mit uns machen will, uns zu erheben, ey, das macht Gott, wenn wir uns demütigen. Und das Geniale an diesem Bild, finde ich, ist so, er schreibt hier, wenn wir unsere Sorgen auf ihn werfen, können wir seine Gnade empfangen. Wenn wir es auf ihn werfen, können wir seine Gnade empfangen, weil er sorgt sich um uns. Und in der Vorbereitung habe ich die Bibelstelle sehr oft gelesen und irgendwie immer wieder an diesem Punkt kam mir diese Stelle in den Kopf, wo Jesus sich hat taufen lassen, hochkam und diese Stimme aus dem Himmel hörte, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Und ich hatte so das Gefühl, dass Gott dir das heute sagen möchte. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich große Freude. Und ich weiß, dass wir im Leben oft an Punkte kommen, wo wir nicht wissen, wie es weitergehen soll. Okay? Wo Herausforderungen vielleicht da sind, wo es nicht so easy ist. Ja, aber auch da möchte ich dir sagen, wirf deine Sorgen auf Gott und empfange seine Gnade. Eine weise Frau sagte einmal, zu verstehen ist nicht zu verstehen, lässt uns eine Haltung von Demut einnehmen. Okay, ein bisschen tricky der Satz. Zu verstehen ist nicht zu verstehen, lässt uns eine Haltung von Demut einnehmen. Wenn wir verstehen, dass wir Gott nicht gänzlich verstehen können, wenn wir verstehen, dass wir nicht die Antwort auf alle Fragen haben werden, haben können, wenn wir verstehen, dass wir nicht die Antworten auf jedes Leid, jede Frage, jeden Trugschluss haben. Und wenn wir verstehen, ich glaube, dann verstehen wir, dass wir vollkommen abhängig sind von Gott. Und was passiert in diesem Moment, wenn wir merken, wir sind abhängig von Gott? Wir geben ihm Raum zu reden und haben die Gelegenheit, ihm einfach zuzuhören. Und dann passiert Folgendes, und das ist mein dritter Punkt. Aus Demut wird Glauben. In Vers 8 und 9 lesen wir, seid nüchtern, wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Petrus fordert uns auf, nüchtern und wach zu sein. Und für mich bedeutet, nüchtern und wach zu sein, die Wahrheiten der Bibel, die Wahrheiten, die Gott uns gegeben hat, mir vor Augen zu führen. Nüchtern und wach sein bedeutet, ich habe seine Wahrheit im Blick. Und das können Verse sein, die dir in den Kopf gekommen. Es können Wahrheiten sein, wie, dass Gott nie größere Prüfungen zulässt, als dass wir es bestehen können. Es können Wahrheiten sein, wie, dass er uns nie im Stich lässt, selbst wenn es Menschen tun. Es können Wahrheiten sein, dass ich alleine nicht stark bin, aber in Gemeinschaft stark bin. Und nüchtern bedeutet, genau diese Haltung einzunehmen. Es zu wissen und mir vor Augen zu führen. Weil der Feind pennt nicht. Und in Vers 8 heißt es, dass es unser Widersacher ist. Dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe und versucht, jemanden zu verschlingen. Und allein in dieser Stelle, in diesen Versen 5 bis 9, sehen wir seine Strategien. Wir sehen, wie er versucht, uns zu isolieren, uns irgendwie klarzumachen. Ich schaffe das alleine. Ich brauche Menschen nicht, ich brauche Gott nicht. Das heißt, eine seiner Strategien ist es, uns zu isolieren, uns alleine zu machen und so von dieser schützenden Herde zu trennen. Eine zweite Strategie ist, uns anzuklagen. Hier steht es, wacht euer Widersacher. Und Widersacher ist zu vergleichen mit einem Ankläger vor Gericht. Das heißt, der Feind stellt sich vor dich und wirft dir immer wieder vor, was du falsch gemacht hast, was du vielleicht noch nicht gut kannst, wo du versagt hast, was du noch nie hinbekommen hast. Er versucht, dich anzuklagen und deinen Blick von Gottes Zusprüchen, die er dir gegeben hat, wegzulenken. Und das Dritte ist, er versucht, uns durcheinander zu bringen. Petrus betitelt unseren Feind hier als Teufel, was Satan bedeutet und im Griechischen als Diabolos übersetzt werden kann. Diabolos bedeutet der Durcheinanderbringer. Er versucht, Verwirrung zu stiften. Er versucht, selbst wenn wir unter Gemeinschaft sind, selbst wenn wir gerade hier sitzen, versucht er, Verwirrung zu stiften und auch da wieder unseren Blick von Gottes Wahrheiten wegzulenken. Aber das Gute ist, und ich glaube, ihr wisst es, aber ich möchte euch bewusst nochmal zusprechen, der Feind ist besiegt worden. Jesus Christus kam, er hat den Feind einfach platt gemacht, okay? Und der Feind hat nicht mehr Macht, als Gott ihm zulässt. Und Gott lässt ihm nicht mehr Macht zu, als dass unser Glaube dem nicht widerstehen könnte. Ich möchte euch jetzt gerne noch eine Geschichte von Jule erzählen. Ich durfte Jule an der polnisch-ukrainischen Grenze kennenlernen. Sie ist 28 Jahre alt und bei unserem Einsatz durften wir sie von so einem ersten Flüchtlingsauffanglager mit im Auto einsammeln. Wir haben einfach einen Anruf bekommen, gesagt, ey, da sind 10 Leute, nimmt die mal mit. Okay. Und durften sie mitnehmen. Wir haben Worship angemacht und sie spricht uns an auf Englisch. Ey, sag mal, seid ihr Christen? Und wir so, ja, ey, du auch? Ja, voll, ne? So, und dann ist direkt so die Sympathie gestiegen. Und wir kamen dadurch so ins Gespräch und ich habe dieser mal gefragt, also magst du einfach mal ein bisschen erzählen, so deine Geschichte? Und die sagte, ich bin an der russischen Grenze groß geworden, noch auf der ukrainischen Seite und habe Linguistik studiert. Also sie konnte ein bisschen Deutsch sprechen. Okay, Amy hat versucht, mit ihr Deutsch zu reden. Sie wollte es ein bisschen üben während der Autofahrt. Wir waren 4 Stunden unterwegs, hatten also viel Zeit. Sie konnte Spanisch, Polnisch und sie war sehr, sehr aktiv in ihrer Church. Sie war dort im Kids-Bereich, ne? Also Tobi, die hätte sie gefallen. Sie war im Translation-Bereich und als die ganze Krise anfing, und es klar war, okay, die Russen, die kommen schnell und man hat schon die Bombeneinschläge gehört, ist in ihre Church gelaufen, hin zu ihrem Pastor und hat ihn angefleht, ey, ich bin hier alleine, bitte schaff mich hier raus. Okay, und der Pastor, der hat es noch geschafft, ein Auto mit Menschen voll zu machen, hat gesagt, ey, fahrt in die Berge, weil ich glaube, da sind die Russen noch nicht da. Okay, und die ist in die Berge gefahren, die hatten kein Haus, wo die hin konnten, die hatten keine Bekannten, die sind wirklich blind los in die Berge gefahren, okay. Und ich bin schon mal durch die Ukraine ein paar Mal gefahren zu meinen Verwandten. Und die Berge sind eine andere, als wir die hier kennen, okay? Also die sind ab in die Bergen, in die Wildnis gefahren und die haben tatsächlich ein Haus finden können, wo Menschen drin gewohnt haben. Und Jule konnte da eine Woche Unterschlupf finden, und das klingt für uns so banal, aber bis wirklich die Essensrationen knapp wurden. Und es klar war, wenn die hier weiter länger bleibt, dann hat die Familie nichts. Und deswegen ist sie losgegangen und hat sich Tag für Tag durchgekämpft, um von den Bergen ab nach Polen zu kommen. Okay, die hat insgesamt eine Woche lang gebraucht, bis sie da angekommen ist. Und in unserem Auto erzählt sie diese Geschichte. Und keine Ahnung, ich habe in dieser Woche versucht, immer mal wieder die Leute zu fragen, sag mal, was hat diese Situation, dieser Umstand mit deinem Glauben gemacht? Weil ich wollte mich ermutigen lassen. Ich war total neugierig zu sehen, okay, wenn Menschen so eine Krise, existenzielle Krise erleben, was macht das mit ihrem Glauben? Und die lächelte mich nur an und sagte, Thomas, mein Glaube ist dadurch nur stärker geworden. Mein Glaube ist dadurch nur stärker geworden. Und er hat diese Geschichte mit einem Lächeln erzählt. Und auf einmal, als sie über ihren Glauben gesprochen hat, machte sie den Switch und sagte, aber ey, vollkommen uninteressant, was da war. Ich möchte dir erzählen, wie Gott mir meinen Job damals gegeben hat, den absoluten Traumjob. Und die fing an zu schwärmen und ich kam gedanklich gar nicht hinterher und habe abgeschaltet. Und ich dachte, sag mal, wie ist sie denn jetzt von da nach da abgedriftet? Bis mir der Gedankengang kam, ey, krass. Sie hat Gottes Gnade so in der Vergangenheit erlebt, dass die Gegenwart die gar nicht so belastet hat, sondern die war voller Vorfreude und gesagt, ey, Gott hat mir diesen Traumjob gegeben, wo ich seit Jahren auf der Suche war und arbeitslos war. Und auch wenn ich jetzt so diese Not erlebe, ist es mir egal, weil Gott hat mir da Gnade geschenkt und ich durfte seine Gnade, sein unverdientes Wohlwollen erleben. Also weiß ich, dass er es auch heute tun wird. Und ich weiß nicht, ob du mit solchen Stories wirklich viel anfangen kannst. Vielleicht hast du so ein Leid noch nie erlebt. Vielleicht sprichst du dein eigenes Leid auch unter und sagst, ey, ich darf mich gar nicht beschweren, weil mir geht's eigentlich gut. Ich habe zu essen, ich habe Klamotten, ich habe Freunde, mir geht's eigentlich gut. Ey, darf ich dir mal sagen, wenn du so ein Denken hast, Leid ist Leid, Krisen sind Krisen, Herausforderungen sind Herausforderungen. Und wenn du das erlebst, ey, können wir das einfach stehen lassen, ohne uns zu vergleichen, ohne zu sagen, ey, das Leid der anderen sind größer, deswegen, ich darf mich gar nicht beschweren. Und ich gehe vielleicht auch gar nicht zu Gott, weil das ist eine Kleinigkeit. Das ist eine Kleinigkeit, dass ich gerade ein Projekt nicht abschließen kann. Das ist gerade eine Kleinigkeit, dass ich keine Idee bekomme, keine Ahnung, wie ich nächsten Sonntag die Position im Gottesdienst irgendwie besetzen kann. Das ist eine Kleinigkeit. Ey, aber Gott interessiert diese Kleinigkeiten. Der sagt, demütigt euch unter meine Hand. Das bedeutet, werf deine Sorgen auf ihn. Werf deine Gedanken, deine Wünsche, werf es auf ihn und empfang seine Gnade. Jule war tief davon überzeugt, dass Gott ihr Gnade schenkt. Und seine Gnade wurde an diesem Abend, kam nochmal ganz zum Ausdruck, wie ich es noch nie erlebt habe. Wir sind diese 4 Stunden also gefahren, sind am Shelter angekommen. Das war eine Hotelanlage, die eine Kirche in Polen organisiert hat für die Flüchtlinge, wo wir die Leute hinfahren konnten. Sie stieg aus, wir fingen an, das Gepäck rauszuladen und auf einmal läuft die weg. Und mein Blick folgt da nur und guckt, so, wo haut die jetzt ab? So, ne, wir sind ja gerade erst angekommen, hier wird es jetzt gut. Und die umarmte einen Mann und ich bin nachher zu denen hingegangen, habe den auch begrüßt und die sagte, ey Thomas, weißt du was, das hier ist ein jahrelanger Freund aus Kiew. Ich wusste gar nicht, dass er da ist. Ey, Gott hat sie durch diese Reise bewegt und hat seine Gnade zum Ausdruck gebracht, indem er wieder Menschen an die Seite gestellt hat, die sie kannte. Und es hat nicht aufgehört. Wir gehen weiter in die Registration, quatschen, die Leute waren super nett, haben uns abgeholt. Und die sagt mir, ich sag mal, Thomas, ich habe gerade erfahren, dass total viele Leute aus meiner Gemeinde, wo ich groß geworden bin, auch hier im Shelter ist. Ey, und das war für mich so, wirklich so ein Paradebeispiel von einer Veränderung, die Gott bewirken kann. Sie hat sich nicht beschwert, ihr war die Abhängigkeit zu Gott und zu Menschen bewusst. Und Gott hat sie wieder in diese Abhängigkeit zu den Menschen geführt. Er hat sie wieder in Gemeinschaft geführt. Und wisst ihr, die letzte Frage, die sie mir gestellt hatte, war, Thomas, feiern wir hier eigentlich auch Gottesdienste? Ich dachte so, ich feiere sicher nicht mit, weil ich fahre gleich wieder zurück, aber hier sind auf jeden Fall Gottesdienste. Und sie sagte wieder mit einem strahlenden Lächeln, so wie sie mir ihre Story erzählt hat, ich freue mich total wieder, Gott zu anbeten, mich in seine Abhängigkeit zu bewegen, weil ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Aber die sagt, es ist was Schönes. Ich freue mich wieder, auf die Knie zu gehen, ihn zu anbeten, ihm Lob preiszugeben und auch wieder in Kids-Gottesdienst zu schmeißen, weil ich mich total freue wieder, einfach mich in Kids zu investieren, die gerade hier sind. Ey, Demut bedeutet, eine Haltung anzunehmen, anderen zu dienen, mutig mit den Gaben, die Gott dir gegeben hat. Und es bedeutet, eine Haltung einzunehmen, die bewusst ist, dass ich abhängig bin von Mitmenschen, aber dass ich vor allem abhängig bin von Gott. Und Demut bedeutet, all unsere Sorgen auf Gott zu legen und seine Gnade zu empfangen. Ja, und das ist das, wozu ich dich heute ermutigen möchte, mit dieser Abschlusspredigt zu Stand Firm. Ich möchte sagen, ey, wir halten Stand, okay? Unabhängig, was in unserem Leben ist, unabhängig, ob wir Krisen erleben oder nicht, ey, wir halten Stand, okay? Wir halten Stand, weil wir bewusst die Demut anziehen, bewusst diese Abhängigkeit anziehen und uns auch davor schützen, stolz zu werden und uns die Ergebnisse unserer Leistungen zusprechen. Sondern wir nehmen, auch wenn Lob und Anerkennung kommt, ey, wir nehmen das wie Blumen, dankend an. Wir machen uns nicht klein und sagen, ach nee, das waren alles die anderen. Ey, wir können Danke sagen, wir können diese Blume annehmen vom Lob. Okay, und am Ende des Tages diesen Strauß sammeln und Gott wiedergeben. Demut bedeutet, sich nicht klein zu machen, sondern es bedeutet, Gott groß zu machen. Deswegen sind wir uns der Abhängigkeit bewusst, werfen Gott unsere Sorgen hin und nehmen diesen Zuspruch an. Ey, wir sind sein Geliebter, ich bin sein geliebter Sohn, du bist seine geliebte Tochter. Und das Dritte, und dazu führt es, ich glaube, dass wir dann standhaft bleiben. Dass wir standhaft bleiben in unserem Glauben, weil der Feind, der wird weiter ballern. Also das ist eine Realität. Der wird attackieren und attackieren und attackieren. Aber ey, das ist vollkommen okay. Gott hat uns standhaft gemacht. Der hat uns einen standhaften Glauben gegeben, wo wir seinen Angriffen widerstehen können. Vorletzter Vers für heute. Vers 10. Der Gott aller Gnaden aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen und gründen. Ihm sei alle Macht in Ewigkeit. Amen. Amen. Paulus endet hier bei dieser Ermutigung im Lobpreis. Und ich glaube, dass das genauso eine Antwort sein kann und genauso auch eine Haltung von Demut ist, indem wir zu Gott gehen, in dem Bewusstsein, ey, wir sind berufen zu seiner Herrlichkeit. Wir sind berufen zu seiner Herrlichkeit. Wir wissen, dass die Zeit, die wir hier leben, begrenzt ist. Und wir wissen, dass wir in diese Herrlichkeit kommen werden und seine Gnade jetzt schon erfahren dürfen. Ey, und im Himmel wird die Vollkommenheit erlangen. Vollkommenheit, so wie es in Offenbarung 21, Vers 4 heißt. Er wird all ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod, keine Trauer und kein Weinen und kein Schmerz mehr geben, denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Das ist unsere Zuversicht. Das ist unsere Zuversicht, die wir uns vor Augen halten können. In der nüchternen Haltung, wenn der Feind rumläuft, das ist unsere Zuversicht. Okay, wir werden in seiner Herrlichkeit sein, wo kein Leid, kein Schmerz, kein Weinen, kein Flehen da ist, sondern es wird wirklich ein reiner Gottesdienst sein, wo wir Gott leben können, wo wir das, was wir jetzt hier schon spüren im Lobpreis, diese Wärme, diese Liebe, dieses Ziehen vor Gott, ey, dass wir da Vollkommenheit erlangen. Und wir wollen jetzt, und da möchte ich euch ermutigen, einmal aufzustehen, in eine Zeit gehen, wo wir nicht direkt in diesen Worship reingehen und Gott wieder zusprechen und beten, sondern ich glaube, dass ein Gottesdienst, so wie er heute da ist, in allererster Linie ist, dass Gott zu dir spricht. Okay? Dass Gott zu dir spricht. Und wir wollen jetzt bewusst diesen nächsten Song nehmen, während das Worship-Team dir dienen darf. Okay? Dass du deine Hände ausstrecken, darfst in eine Haltung des Empfangens gehen. Ob du stehst, ob du sitzt, ob du kniest, das ist dir überlassen. Aber nimm halt eine Haltung an, wo du empfangen möchtest. Und ich möchte dich ermutigen, so wie Jule Gottes Gnade sich vor Augen geführt hat, jetzt bewusst mit mir gleich ein Gebet sprechen, wo wir Gott fragen, ey Gott, zeig uns die Gnade, die du uns schon im Leben gezeigt hast. Okay? Weil sich zu erinnern macht uns standhaft, sich zu erinnern stärkt unseren Glauben. Okay? Wir werden jetzt erste Session haben, wo wir empfangen und werden dann weiter in die Gebetszeit eingehen, wo wie gewohnt die Leiter unserer Kirche hier nach vorne kommen können, wo du mit deinen Anliegen, die du hast, Dankesanliegen, Gebetsanliegen, nach vorne kommen kannst und wir diese Gemeinschaft spürbar greifer machen und miteinander füreinander beten wollen. Okay? Vater, ich danke dir dafür, dass wir abhängig sind von dir. Ich danke dir dafür, dass wir nicht nur ein bisschen abhängig sind, sondern dass wir absolut abhängig sind von dir. Vater, und ich danke dir dafür, dass diese Abhängigkeit wieder etwas ist, was du für uns möchtest. Dass etwas ist, was uns miteinander hilft, was uns aber auch hilft, in unserem Glauben standhaft zu werden, standhaft zu bleiben, Jesus. Und ich danke dir dafür, dass du sprichst. Ich danke dir dafür, dass nicht irgendwelche Heiligen, irgendwelche Propheten, nur irgendwelche Leiter deine Stimme hören können, sondern dass es jeder kann. Jesus, dass es jeder kann, der dich in sein Herz aufgenommen hat, Jesus. Und ich möchte jetzt bitten, Jesus, dass du kommst und dass du deine Gnade uns nochmal in Erinnerung rufst. Dass du uns jetzt das zusprichst, was du uns heute Abend sagen möchtest, dass du es jedem Einzelnen, Jesus, sagst. Jesus, und wir möchten bewusst unsere Hände ausstrecken und dir sagen, hier sind wir. Wir möchten still werden und hinhören, Jesus, was du sagst. Jesus, sprich und wir wollen hören.
Wir als Köln City Church haben den Traum, unsere Stadt mit der Liebe Gottes zu verändern. Wenn du dich weiter mit uns connecten willst, dann nutzt doch unsere Website citychurch.köln oder schau auf unserer Facebook- oder Instagram-Seite Köln City Church vorbei.